Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Eine Fazitausgabe, die uns weit über den deutschen Tellerrand blicken lässt. Was erzählen 120 Jahre alte Fotografien einer Expedition nach Nubien, einer Region, die durch den Aswan-Staudamm später komplett geflutet wurde? Wie steht es um die Zukunft der BBC? Darüber hat das britische Oberhaus heute diskutiert. Dann schauen wir auf die Flüchtlingslager auf griechischen Inseln und die deutsche, die europäische Verantwortung in einem Gespräch mit Ingo Schulze. Und es geht gleich um den Künstler Max Klinger, Wegbereiter der Moderne, fantastischer Netzwerker und überzeugter Europäer. Beethoven, Wagner, Liszt. Einmal die Gipskopie fürs Klavier oder den Flügel zu Hause, das fällt mir spontan zum Namen Max Klinger ein. Der Leipziger Künstler und Wegbereiter der Moderne wurde von seinen Zeitgenossen auch wechselweise der deutsche Michelangelo oder der deutsche Rodin genannt, aber auch seine Gemälde und Grafiken gingen in die Kunstgeschichte ein. Vor 100 Jahren starb Max Klinger und nicht nur die Pinakothek der Moderne widmet ihm gerade eine Ausstellung, sondern jetzt auch das Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Es ist die letzte Ausstellung des Direktors Alfred Weidinger und der ist jetzt am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Weidinger, das ist ja sicher kein Zufall, dass Ihre letzte Ausstellung in Leipzig eine Klinger-Ausstellung ist. Sie haben, glaube ich, so ein Faible für die Zeit, auch die Wiener Sezession und den Jugendstil, ne?
Naja, da komme ich ja gewissermaßen her, nicht? Also ich habe mich ja sehr intensiv mit der klassischen Moderne auseinandergesetzt und natürlich, dass Wien mein wesentlicher Arbeitsort war, also in den letzten 20 Jahren, natürlich die Wiener Moderne. Und da spielt also Max Klinger also ganz eine bedeutende Rolle. Also nicht nur als Kopf, der auf dem Klavier steht oder in der Nähe eines Musikinstruments, sondern auch in der Tat, auch in der Kunst, hat er also sehr, sehr große und deutliche Spuren hinterlassen.
Wie kommt es denn, dass man Max Klinger viel mehr mit Wien in Verbindung bringt als mit Leipzig?
Er hat einfach gemerkt, dass er in Wien große Chancen hat. Man hat auch große Hoffnungen in ihn gesetzt, also aus der Wiener Perspektive, weil Wien war in dieser Zeit auf der Suche nach dem Gesamtkunstwerk, das ja von einem nächsten Leipziger, von also Wagner, gewissermaßen inauguriert worden ist, der es aber nicht geschafft hat, den Bühnenraum zu verlassen, was ja ganz verständlich ist. Und Klinger war halt jemand, der hat diese Idee aufgenommen und versucht also wirklich, dass sein Leben von Kunst durchdringen zu lassen. Und dann hat also alle künstlerischen Medien, wie die Skulptur, die Malerei, die Architektur, genauso gut auch die Musik, auf ein Level gesetzt. Und das war etwas, was den Wienern damals sehr gefallen hat. Das war genau das, was sie machen wollten. Und das war der Grund, warum sie dann relativ früh schon den Klingers eingeladen haben nach Wien, dort auch Kunst zu zeigen. Und nahezu jede wichtige große Sezessionsausstellung hatte Hauptwerke von Klinger im Thema. Und deswegen sind ja auch also wesentliche Werke von Max Klinger, also nicht in Leipzig, sondern also in Wien verkauft worden.
Aber Sie stehen seinem Werk ja nicht unvoreingenommen gegenüber. Sie finden, der konnte nicht malen.
Ja, er war kein besonders guter Maler. Das zeigt auch diese Ausstellung sehr deutlich. Wir haben ja natürlich also einige Werke da. Also einiges befindet sich unter dieses im Haus und natürlich auch eine Leihgaben. Und ich war heute ganz überrascht, also ein Werk zu finden, das wir aus Hamburg geliehen haben von der Kunsthalle, wo er dann doch auch als Maler gewisse Qualität zeigt. Aber sonst also war, würde ich meinen, also kein besonders guter Maler, aber er war ein herausragender Grafiker, also seine druckgrafischen Zyklen. Also da ist er ganz vorne auch international. Da ist er absolut, also einerseits am Puls der Zeit und er hat das allerhöchste Level erreicht, das man nur erreichen kann. Und natürlich, also das darf man nicht vergessen, ist ein fantastischer Bildhauer. Nicht? Also vielleicht auch etwas old fashioned in dieser Zeit, aber immerhin, also durch die polychrome Plastik hat das ja doch zu einer sehr großen Bedeutung gebracht. Also man hat auf ihn geachtet. Also er war wirklich relevant und es kommt nicht von ungefähr, dass er mit Auguste Rodin befreundet war, die sich auch gegenseitig besucht haben, auch Werke ausgetauscht haben und das ist schon auch ein Zeichen der besonderen Wertschätzung in dieser Zeit, auch für seine Leistung.
Sind denn jetzt zum Beispiel auch Werke von Rodin in Leipzig zu sehen und von anderen Künstlern?
Eines, würde ich meinen, der wesentlichen Kapitel ist definitiv also Auguste Rodin gewidmet. Klinger hat es ja geschafft, also eine Rodin, eigentlich zwei Rodin-Ausstellungen nach Leipzig zu holen, mit ganz fantastischen Zeichnungen und Aquarellen, also unter denen sich auch also die Kambodschanerinnen befinden. Das ist so das Beste, was es von Rodin im Bereich der Zeichnung oder Aquarelle gibt. Und wir haben es wirklich geschafft, also gemeinsam mit dem Musée Rodin, also alle diese Zeichnungen, die damals also hier in Leipzig zu sehen waren, hier auch auszustellen, soweit sie verfügbar waren. Wir haben auch ein wunderbares Kapitel über Gustav Klimt, mit dem er ja ebenfalls sehr befreundet war.
Und mit dem man auch Museen füllen kann, ne?
Ganz genau. Das ist natürlich auch klarerweise ein Künstler, der Menschen ins Museum bringt. Also wir haben also ein ganz fantastisches Werk, also ein frühes Werk, also ein Gemälde aus dem Jahr 1902, also eigentlich vom Zenit seines künstlerischen Schaffens, würde ich meinen, von Klimt. Und natürlich auch eine ganz fantastische Auswahl von Zeichnungen von unterschiedlichen Leihgebern. Und darunter eben auch Gustav Klimt-Zeichnungen, die Klinger selbst noch bei Gustav Klimt also erworben hat und die dann also später ins Museum der Bildenden Künste gekommen sind.
Er war gut vernetzt, dieser Max Klinger, ne?
Er war sehr, sehr gut vernetzt. Er hat also sehr an Ausstellungen gedacht. Also er war ein idealer Ausstellungskünstler, auch aus heutiger Perspektive würde ich meinen. Und es kommt nicht von ungefähr, dass der sein wichtigstes Werk, dieser monumentale Beethoven, aus mehreren Teilen besteht. Also den fügt man sozusagen also wie ein Puzzle zusammen. Und das war auch die Idee, weil er dieses Werk ja nicht für einen Ort geschaffen hat, sondern also er wusste, dieser Beethoven, der muss reisen, der ist für die Welt bestimmt. Und seine erste Reise hat er ja auch angetreten nach Wien in die Sezession.
Was finden Sie denn an diesem Menschen Max Klinger interessant?
Ja, also ich bin noch nicht so weit, würde ich meinen. Ich persönlich bin nicht so weit, dass ich jetzt also ein gutes Psychogramm von ihm entwerfen kann. Dazu fehlt mir auch die Kenntnis der Briefe. Es ist eine Edition, die in Vorbereitung ist und ich denke, in den nächsten Jahren erscheinen wird. Auf die wartet die ganze Fachwelt. Das ist ganz also entscheidend. Aber dennoch, also was ist eine große Leistung, also auch für die, vor allem für die klassische Moderne? Das ist also, auf der einen Seite ist das einfach die Idee des Gesamtkunstwerks. Also die ganze Wiener Moderne würde ohne Klinger ganz anders aussehen. Die zweite große Errungenschaft, die ich also persönlich, was ich hier ganz bedeutend finde, ist, dass er versucht hat, sich vom Ideal zu lösen. In dieser Zeit muss man sich vergegenwärtigen, die französische Malerei hat ja eigentlich nur noch also Idealkörpern gemalt. Man hatte so Schönheitsvisionen und auch Vorbilder und denen hat man gefrönt. Also da sitzt der Busen dann ganz perfekt, also die Teile, alles ist also in perfektem Shape. Da gibt es hier keine Korrekturen, es gibt also hier keine Hautunreinheiten. Und das war halt den Franzosen genauso wichtig, also wie auch den Präraphaeliten in dieser Zeit. Und Klinger hat das sicherlich auch befeuert durch den Auguste Rodin, hat er eines gemacht, er hat die Menschen so gemalt, wie sie tatsächlich sind und das war etwas Neues, das war etwas absolut Neues und da ist er ganz, ganz vorne auch in der Kunstgeschichte. Also während alle noch Sklavisches irgendwie versuchen, Göttinnen und Götter wunderbar in Idealproportionen zu malen, war er jemand, der die Menschen so gemalt hat, wie sie eigentlich sind. Und also plötzlich also ist es kein Thema mehr, eine alte Frau zu malen, es ist kein Thema mehr, eine Schwangere zu malen, es ist kein Thema mehr, sich mit dem Tod, also auch in dieser Malerei auseinanderzusetzen, Hautunreinheiten zu zeigen. Und damit hat er eigentlich die Kunstgeschichte revolutioniert und ein neues Kapitel in der Moderne geschaffen.
So, und jetzt verlassen Sie Leipzig und Ihren Posten ja vorzeitig. Es geht zurück nach Österreich, nach Linz. Weshalb? Wollten Sie in die Heimat zurück?
Naja, das war ja nicht geplant. Also ich wollte ja schon hierbleiben, also schon allein also aufgrund meines Alters. Also haben wir gedacht, also das in Leipzig, das ist wunderbar. Also ich verstehe mich mit der Stadt sehr gut. Ich habe wirklich also ein absolutes Herz aufgebaut, also zu ostdeutschen KünstlerInnen. Und pflege diesen Kontakt sehr intensiv. Und es ist in Ordnung, wenn man weitergeht. Es ist ja kein Ende in keiner Art und Weise. Es wird auch keine Abschiedsfeier geben, sondern es geht ja weiter. Also das heißt, ich nehme, wenn ich so will, nehme ich meine Liebe auch für den Max Klinger mit. Aber was neu hinzugekommen ist, ist meine Liebe und auch die Kenntnis der ostdeutschen Kunst. Und das, was auch mein Leben sehr bereichert hat. Und das ist etwas, dem werde ich auch in Österreich dann einen Fokus geben. Und das ist auch ganz gut so. Nicht? Das ist dann also nicht mehr hausgemacht, sondern da ist es dann ein Signal einfach also vom nicht allzu weit entfernten Ausland, aber es wird vielleicht deutlicher wahrgenommen, als es wahrgenommen werden würde, wenn es also hier in Leipzig geschehen würde.
Alfred Weidinger, scheidender Direktor des Museums der Bildenden Künste in Leipzig. Dort ist bis 14. Juni eine Max-Klinger-Ausstellung zu sehen. Herr Weidinger, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlich gerne.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht ja in vielen Ländern unter Beschuss. Zu teuer, zu uneffizient, heißt es schon seit Jahrzehnten. Zudem kommt ja dann vom rechten Rand seit geraumer Zeit auch noch der Vorwurf der sogenannten Kulturdiktatur oder der Gleichschaltung. Die Diskussionen sind aus Österreich, der Schweiz und hierzulande bekannt, aber auch in Großbritannien ist der Ton härter geworden. Es kursieren Gerüchte, dass Boris Johnson die Rundfunkgebühr abschaffen und das Angebot der BBC drastisch reduzieren will. Dazu gab es heute eine Diskussion im Londoner Oberhaus. Es ging um die Bedeutung der BBC für die Wirtschaft und die Kultur. Friedbert Meurer berichtet.
Wenn die BBC Freunde sucht, dann sind sie im Oberhaus zu finden und zwar gleich scharenweise. Eloge auf Eloge folgte für Auntie, die gute alte Tante BBC. Detta O'Cathan war eine der ersten, die sich von den roten Ledersitzen erhob. Sie war unter anderem Direktorin von British Airways und berichtete, wie wertvoll der Auslandsdienst der BBC sei. Der BBC World Service ist eines der effektivsten Instrumente öffentlicher Diplomatie für unser Land. Er strahlt in Gegenden aus, die sonst niemand erreicht. Andere rechneten vor, dass die Rundfunkgebühr keineswegs unverhältnismäßig hoch sei. Etwa 15 Euro pro Monat, 3 Euro weniger als in Deutschland. Wer Netflix abonniere, bekomme nur Filme und zahle alleine dafür immerhin 10 Euro. Margaret Jay ist eine ehemalige Journalistin der BBC und machte sich natürlich auch für ihren alten Arbeitgeber stark. Ich komme gerade aus den USA zurück. Es ist leicht zu sehen, wie sehr dort alles auf Kommerzialisierung ausgerichtet ist. Die Berichterstattung über den Coronavirus sieht dort so aus. 30-Sekunden-Clips, alles laufen von Werbung unterbrochen. Das zeigt die Vorteile unseres öffentlichen Rundfunksystems. Die Konservativen meldeten sich heute nur sehr zaghaft zu Wort im Oberhaus. Das liegt nicht nur daran, dass sie im House of Lords nicht die Mehrheit haben. Manchem sind offensichtlich die gezielt gestreuten Gerüchte doch etwas zu viel, wonach Premierminister Boris Johnson die Axt an die BBC anlegen will, sprich die Rundfunkgebühr abschaffen will. Das hörte sich heute bei der Staatssekretärin im Kultusministerium Diana Baron ganz anders an. Sie gab eher eine unerwartete Liebeserklärung der Regierung an die BBC ab.
So I can just repeat what the Prime Minister has said recently.
Ich wiederhole, was der Premierminister kürzlich gesagt hat. Die BBC ist eine britische Institution, die wir wertschätzen und worauf wir sehr stolz sind.
The BBC is a cherished British institution and a great source of national pride.
Nicht alle im House of Lords wollen den Liebesschwüren trauen. David Putnam sitzt für Labour auf den roten Bänken. Er ist ein erfolgreicher britischer Filmproduzent, dessen Filme insgesamt 10 Oscars bekommen haben, unter anderem für Killing Fields, der in Kambodscha spielte.
There's an elephant in the room. The Secretary of State this morning used the phrase.
Hier steht ein weißer Elefant im Raum. Die Staatssekretärin sagt, sie hätten die BBC lieb. Das kann nicht sein. Das passt überhaupt nicht dazu, was so aus Number 10 zu hören ist.
Supposedly informed comments that come out of Number 10.
Number 10, Nummer 10, meint den Amtssitz von Boris Johnson, der im Wahlkampf sehr wohl mit Überlegungen gespielt hatte, die Rundfunkgebühren abzuschaffen. Jetzt gelten sie weiter bis 2027. Wobei ab dem Jahr 2022 die Höhe ungewiss ist. Und darüber hinaus gab es auch heute keine Garantieerklärung durch die Staatssekretärin. Peter Lilly, ein konservativer Abgeordneter im Oberhaus, war es dann, der die vielen Nettigkeiten zwischen BBC und House of Lords nicht mehr ertragen konnte. Es ist merkwürdig, die BBC legt so viel Wert auf Diversität der Ethnien und der sexuellen Identität. Aber sie schert sich nicht um die Vielfalt der Meinungen. Niemand redet hier darüber, dass es bei der BBC nur eine Denkrichtung gibt. Bei den Themen Einwanderung, Klimawandel und Europa. Andere Ansichten dürfen in der BBC nicht geäußert werden.
And which forbids other views to be expressed on the BBC.
Das Oberhaus aber steht jedenfalls hinter der BBC, von wenigen Ausnahmen abgesehen, wenn die Zukunft der Anstalt verhandelt wird. Mit John Byrd sitzt außerdem ein ehemaliger BBC-Generaldirektor im House of Lords. Er setzt ganz britisch darauf, dass es nämlich im Endeffekt darauf ankommt, aus welcher Familie jemand kommt.
And my lords, I do not believe for one moment that our new Prime Minister.
Ich glaube nicht einen Moment lang, dass unser neuer Premierminister die BBC platt machen will. Er ist der Spross einer gebildeten, liberalen und dem Gemeinwohl verpflichteten Familie. Er wird das 100-jährige Jubiläum der BBC nicht damit feiern, dass er sie zerschlägt.
That he would want to celebrate the BBC's centenary by its destruction.
Stimmen aus der heutigen Diskussion im Londoner Oberhaus über die Zukunft der BBC. Es berichtete unser Korrespondent Friedbert Meurer. Und Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. 2020 ist ja auch Raphael-Jahr. Der Maler starb vor 500 Jahren. Und die wichtigste Raphael-Ausstellung, die ist heute in Rom eröffnet worden. In Zeiten, wo alle Schulen und Universitäten in Italien wegen des Coronavirus geschlossen sind, schon fast erstaunlich. Der Run auf diese Schau in den Scuderie in Rom dürfte gewaltig sein. Vor Ansteckungen schützen soll die Maßnahme, dass immer nur eine begrenzte Besucherzahl eingelassen wird, damit diese dann ausreichend Abstand voneinander halten können. Lisa Weiß hat sich für Fazit nicht ins Getümmel geworfen, sondern die war schon vorher drin.
Raphael, wie er stirbt, sein Begräbnis und eine riesige Reproduktion seines Grabes im Pantheon. So beginnt die Ausstellung in den Scuderie in Rom, etwas überraschend. Aber der Anlass sei ja auch der Todestag, sagt Kuratorin Marzia Faietti. Sein Tod ist 500 Jahre her und wir wollten mit der aktuellen Situation anfangen, denn die Botschaft ist, dass Raphael ein großer Künstler ist, auch ein aktueller. Der Rundgang fängt von hinten an, so können wir besser das Endergebnis verständlich machen und welchen außergewöhnlichen Weg dieser junge, großartige Künstler beschritten hat. Es soll eine Art Flashback sein, ein Parcours, der vom 6. April 1520, dem Karfreitag, an dem Raphael mit nur 37 Jahren starb, zurückführt über seine Zeit in Florenz bis hin zu seinen ersten Arbeiten in Umbrien. Die Besucher finden sich also in den ersten Sälen in Rom wieder, der Stadt, der Künstler seinen Weltruhm verdankt. Dort wird ihnen vor Augen geführt, dass Raphael nicht nur Maler und Grafiker war, sondern auch der erste Denkmalpfleger der Geschichte. Ernannt von Papst Leo X. war er für die Restaurierung der Architekturdenkmäler zuständig, erklärt der deutsche Kunsthistoriker Eike Schmidt.
Die Ausstellung hat als Fokus die Bedeutung Raphaels, sein gesamtes Leben vor allem, aber auch die Bedeutung Roms als künstlerisches und kulturelles Zentrum der Renaissance und insofern auch Raphael und die Antike.
Und genau hier kommen die Uffizien in Florenz ins Spiel, deren Direktor Eike Schmidt ist. Seit rund 3 Jahren arbeiten die Scuderie mit den Uffizien zusammen, um die größte jemals organisierte Raphael-Ausstellung zu realisieren. Zu sehen sind viele Leihgaben von Museen aus Italien, Großbritannien, Spanien, Frankreich oder Österreich, erklärt Eike Schmidt.
Mehrere Werke kommen zum allerersten Mal nach Italien. Niemals wurden so viele eigenhändige Werke von Raphael zusammengestellt in einer Ausstellung. Es ist eine einzigartige Möglichkeit, auch seine Zeichnungen, die normalerweise in den Zeichnungskabinetten schlummern, da sie aus konservatorischen Gründen nicht dem Tageslicht ausgesetzt sein dürfen, zusammenzusehen.
Und nicht nur Zeichnungen. Zum ersten Mal sind Raphaels Porträts der Päpste Julius II. Und Leo X. in einer Ausstellung zu sehen. Der Louvre hat das Porträt von Baldassare Castiglione zur Verfügung gestellt, die Uffizien die Madonna del Granduca. Nur Raphaels Fresken fehlen, die lassen sich schlecht transportieren, dafür sind die Entwürfe ausgestellt. Und wer will, kann auch die beiden Werke La Velata und Fornarina vergleichen und sich selbst ein Bild davon machen, ob Raphael zweimal die gleiche Frau porträtiert hat. In der Ausstellung sind beide Bilder wenige Meter entfernt. Normalerweise hängt das eine in Florenz, das andere in Rom.
L'idea di lavorare tutti insieme per questa mostra che è un po' la mostra dell'Italia.
Die Idee sei eben, dass alle für die Ausstellung zusammenarbeiten, für eine Ausstellung, die auch ein bisschen eine Ausstellung Italiens ist, sagt Kuratorin Marzia Faietti und lächelt. Doch die meisten Schwierigkeiten gab es ausgerechnet mit einem Bild aus den Uffizien in Florenz, nämlich mit dem Porträt Leo X. mit den beiden Kardinälen Giulio de' Medici und Luigi de' Rossi. Die 4 Mitglieder des wissenschaftlichen Komitees der Uffizien waren gegen eine Leihgabe. Es ging darum, ob das Werk zu wichtig ist für die Uffizien, um es zu verleihen und ob es überhaupt transportfähig ist. Doch am Ende setzte sich Direktor Eike Schmidt durch.
Das Bild wurde in den letzten beiden Jahren restauriert. Nicht nur die Bildoberfläche. Dank dieser Restaurierung können wir jetzt die verschiedenen Rottöne in all ihrer Vielfalt wahrnehmen. Vorher war das nicht möglich. Es war vorher ein rotes Einerlei, eine Einheitsfarbe. Sondern vor allem wurde der Bildträger aus Holz stabilisiert. Das heißt, das Bild ist wirklich in bestem Zustand und auch absolut reisefähig.
Die Besucher können sich jedenfalls freuen über die Gelegenheit, das Porträt in Rom zu sehen. In einer Ausstellung, die vielleicht ein bisschen so ist, wie Kuratorin Marzia Faietti Raphaels Kunst beschreibt. Sehr einfach und gleichzeitig sehr komplex. Es geht um Gegensätze und um die Überwindung von Schwierigkeiten.
Lisa Weiß über die große Raphael-Ausstellung in Rom, dort im Jubiläumsjahr bis zum 2. Juni zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Bettina Ritter.
Der Bund hat die Privatbibliothek des jüdischen Rechtsanwalts Ludwig Töpfer von den Erben erworben. Damit stehen mehrere tausend Bände auch weiterhin für die Forschung zur Verfügung. Die Bücher stehen in der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel, im Deutschen Literaturarchiv Marbach und im Freien Hochstift in Frankfurt. Der Wiener Anwalt Töpfer war 1939 vor den Nationalsozialisten nach Frankreich geflohen. Er musste seine rund 10.000 Bände umfassende literarische Sammlung 1940 weit unter Wert verkaufen, um in die USA zu emigrieren. Im Februar hatte die Bundesrepublik als NS-Raubkunst identifizierte Werke an die rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben, darunter an die Erben von Töpfer. Der Deutsche Lehrerverband spricht sich dagegen aus, flächendeckend Schulen zu schließen, um wie Italien die Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen. Präsident Meidinger sagte im Deutschlandfunk, er halte einen solchen Schritt für überzogen und wenig hilfreich.
Weil keinerlei Anzeichen dafür sind, dass eine Schulschließung die Anzahl der Infektionen deutlich senkt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was kommt danach? Also 10 Tage jetzt Schule dicht, es wird nicht besser. Macht man die Schule dann generell dicht bis Schuljahrsende? Was ist mit den Abschlussprüfungen, den Abituren? Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt wäre dessen Maßnahmen Overkill in Deutschland, generell die Schulen zu schließen.
Die älteste Pyramide Ägyptens ist nach jahrelangen Renovierungsarbeiten wieder für Besucher geöffnet. Die Stufenpyramide des Pharaos Djoser stammt aus der Zeit um 2600 vor Christus und befindet sich etwa eine Autostunde südlich von Kairo bei Saqqara. Die Pyramide ist mit 60 Metern das größte Bauwerk der Totenstadt. Sie war zwischen 2006 und 2011 umfangreich restauriert worden. Die Arbeiten wurden im Zuge der ägyptischen Revolution ausgesetzt. 2013, im Jahr der Machtübernahme des derzeitigen Präsidenten al-Sisi, wurden die Arbeiten schließlich fortgesetzt. Rund 4 Monate nach dem Einbruch in das historische grüne Gewölbe in Dresden gehen die Ermittler von mindestens 7 Tätern aus. Dies ergebe sich aus einer Fallanalyse des Landeskriminalamtes Sachsen, aus Videoauswertungen und weiteren Ermittlungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach einem der Verdächtigen wird mit einem Phantombild gefahndet. Bei ihm soll es sich um den Käufer des späteren Fluchtfahrzeugs handeln. Ende November waren Einbrecher durch ein Fenster in das grüne Gewölbe im Residenzschloss gestiegen. In wenigen Minuten stahlen sie aus einer Ausstellungsvitrine Juwelenschmuck von großem Wert.
Die Situation der Flüchtlinge in den Lagern auf griechischen Inseln ist schon seit langem katastrophal, aber zugespitzt hat sie sich seit dem Wochenende, seitdem die Türkei die Grenzen zur EU geöffnet hat. Der Arzt Apostolos Vaisis hat in einer Reportage ein dramatisches Bild beschrieben.
Today what we see.
Wir sehen dort Kinder, die nicht zur Schule gehen. Wir sehen Kinder, die kein Bett zum Schlafen haben. Wir sehen Kinder, die nichts Ordentliches zu essen bekommen. Wir sehen Kinder, die sagen nur 2 Sätze. Ich will sterben, ich will nicht zurück. Und sich dann mit ihren noch blutenden Händen an den Arzt klammern und sagen, bitte schick mich nicht zurück ins Lager.
Es gibt in Deutschland 140 Städte, die 5000 besonders Schutzbedürftige, besonders Kinder und Jugendliche aufnehmen würden. Doch der Bundestag hat dafür ja kein grünes Licht gegeben.
Wenn jetzt Deutschland wiederum mit Alleingängen kommt, ja, wie wollen wir denn andere Mitgliedstaaten mitnehmen, die sagen, letztlich sind die bereit, die Hauptlasten zu tragen? Also warum sollen wir überhaupt ein gemeinsames europäisches Asylsystem unterstützen?
Da haben wir den CDU-Abgeordneten Detlef Seif gehört, aber das ist keine explizite Unionsmeinung. Es haben 495 Parlamentarier dagegen gestimmt, also auch von der SPD und anderen Parteien. Allerdings reißt diese Diskussion um die Aufnahme nicht ab und darüber möchte ich jetzt auch sprechen mit dem Schriftsteller Ingo Schulze. Guten Abend.
Guten Abend.
Herr Schulze, ist die Entscheidung des Bundestags für Sie nachvollziehbar gewesen?
Das ist für mich insofern nicht nachvollziehbar, weil man jetzt so tut, als müsste man jetzt etwas entscheiden, was man vorher nicht gewusst hat. Diese Lage in diesen Flüchtlingslagern, die ist ja schon lange so. Also wir wissen das ja eigentlich seit Jahren. Und wir müssen eben sagen, das ist so gewollt. Das ist von der Europäischen Union, das ist von uns, die wir ja also Mitbewohner dieser Europäischen Union sind. Wir haben das mit zu verantworten. Und warum fangt ihr jetzt erst damit an?
Im Prinzip ist das ja jetzt auch so eine Sache Volksvertreter gegen Volksvertreter, könnte man vielleicht sagen. Also es gibt die Oberbürgermeister der Städte, die sagen, wir schaffen das, ja, um mal Angela Merkel von 2015 zu zitieren, wir nehmen die. Und dann gibt es eine Bundesebene, die sagt, nö, das macht ihr mal schön nicht.
Nein, also ich finde natürlich, wenn man helfen kann und helfen muss, dann, also natürlich muss man hier helfen, nur das ist, wie gesagt, das ist eine Möglichkeit für jetzt. Grundsätzlich muss ich da etwas ändern. Aber das entbindet einen ja nicht davon, jetzt wirklich Nothilfe zu leisten. Und was mich so erbost, eigentlich betreiben letztlich da eine Außenpolitik der AfD.
Wir reden jetzt von 5000 Schutzbedürftigen, die in diesen 140 deutschen Städten unterkommen könnten. Das ist ja im Vergleich zu 2015 harmlos. Damals kamen Hunderttausende und es war nicht klar, wo die unterkommen. Jetzt ist das Unterkunftsproblem lösbar und trotzdem heißt es nein. Also was sagt das denn über den Zustand, über die Veränderung in unserem Land aus?
Nichts Gutes, würde ich sagen. Also ich verstehe es nicht. Das ist so eine innenpolitische Angst, wo man eben tatsächlich, ich weiß nicht wovor, Angst hat vor den Rechten, Extremrechten und da in so einem vorauseilenden Gehorsam sagt, wir verlieren eigentlich lieber unser Gesicht.
Sie haben gerade schon die AfD erwähnt. Was glauben Sie, welchen Anteil hat das Erstarken der Rechtspopulisten an dieser Stimmung?
Na, das wird schon einen großen Anteil daran haben, wobei, ich meine, es gibt ja eine Genfer Flüchtlingskonvention, es gibt das Asylrecht, das ist alles da plötzlich außer Kraft gesetzt. Aber wir müssen uns natürlich als Europäer fragen, was ist denn unser Anteil daran? Letztlich kann man ja eigentlich erstmal nur wirklich anfangen, sich diesem Problem zu stellen, was in einer unglaublich ungerechten Welt auch liegt. Und das werden wir nicht so schnell lösen und schon gar nicht von heute auf morgen. Aber wir müssen schon sehen, was ist unser Anteil daran. Und das hat teilweise ökonomische Gründe. Aber natürlich hier muss man auch sagen, das sind die Folgen vom Irakkrieg, das sind die Folgen vom Libyenkrieg.
Es haben ja jetzt viele SPD-Politiker gestern noch mal eine persönliche Erklärung abgegeben. Sie seien für eine Aufnahme, aber eben auch im Rahmen einer europäischen Koalition der Vernunft. Aber wenn es diese Vernunft auf europäischer Ebene momentan nicht gibt oder schon sehr lange nicht gibt, was machen wir denn dann?
Ja, dann warten wir, bis das da eskaliert. Das ist ja da weit hinten in der Türkei.
Eskalieren tut es momentan ja auch etwas weiter vorne, nämlich an der türkisch-griechischen Grenze. Da wird geschossen. Also manch einer erinnert sich vielleicht daran, dass die AfD damals auch gefordert hat, dass auf Flüchtlinge geschossen werden soll. Jetzt wird geschossen. Ist diese Grenze einfach zu weit weg oder warum verschließt man da so die Augen vor?
Die da schießen und was man jetzt als Mob bezeichnet, ist natürlich auch so, dass man das nicht den Bewohnern von Lesbos und anderen Inseln überlassen kann, dieses Problem zu lösen, sondern das ist unsere Sache. Und ich finde das ganz großartig, dass es eben dann wirklich aktiv diese Initiative gibt. Wir nehmen auf, aber das löst das Problem nicht. Und natürlich ist auch die Lösung nicht, dass alle dann hierher kommen. Aber solange das nicht in unser Sichtfeld kommt, passiert da eben wenig. Und das ist das Schlimme darunter.
Gedanken des Schriftstellers Ingo Schulze zur Situation der Flüchtlinge in Griechenland. Vielen Dank, Herr Schulze, für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Und jetzt geht es um Fotografien, sehr alte, verschollen geglaubte Fotografien, entstanden im Jahre 1900 bei einer Reise, die deutsche Ägyptologen nach Nubien unternahmen, eine Region, die später in den 1970er Jahren ja durch den Staudammbau in Ägypten komplett geflutet wurde. Vor einigen Jahren fand man 6 unbeschriftete Boxen in den Archiven des Ägyptischen Museums in Berlin mit Papierabzügen, die diese Reise dokumentieren. Jetzt hängen die uralten Fotografien in einer Sonderausstellung an der Wand und Christiane Habermals hat sie für Fazit gesehen.
Es sind Bilder einer untergegangenen Welt. Ein nubisches Dorf in einem Palmenhain, aufgenommen im Vorbeifahren von Bord des Schiffes aus, das den Nil hinaufsegelte. Der Archäologe Heinrich Schäfer beim Vermessen einer alten nubischen Festungsanlage. Oder kleine Jungs, die neugierig die fremden Ausrüstungsgegenstände begutachten. Die kleine Fotosonderausstellung, die das Ägyptische Museum in seinen Nubiensaal zwischen den Exponaten aufgebaut hat, schafft nicht nur einen passenden atmosphärischen Rahmen für die Objekte der Sudanarchäologie. Sie dokumentiert vor allem eine Reise, die 5 deutsche Wissenschaftler im Jahr 1900 an den Nil unternahmen, ins alte Nubien, dem Grenzgebiet zwischen dem heutigen Ägypten und dem Sudan. Eine Reise in eine Welt, die heute im wahrsten Sinne des Wortes versunken ist, geflutet durch den Nasser-Stausee, der in den 1970er Jahren gebaut wurde.
Einige dieser antiken Kulturdenkmäler konnten gerettet werden. Es gab ja verschiedene Kampagnen in dieser Region. Sie wurden abgebaut, sie wurden umgesetzt, an ganz unterschiedliche Orte verbracht. Aber die Reisenden im Jahr 1900 hatten noch die Chance, alles vor Ort in situ tatsächlich besichtigen zu können und im wahrsten Sinne des Wortes hautnah erleben zu können,
sagt die Kuratorin der Ausstellung, Jana Helmbold-Doyer. Die Fotos der Expedition galten lange als verschollen, bis vor 5 Jahren in 6 unbeschrifteten Boxen im Archiv des Museums etwa 300 Papierabzüge wiedergefunden wurden. Etwa 500 müssen es nach Berichten der Teilnehmer einmal gewesen sein. Ein historischer Schatz, der nicht nur die Schönheit der Landschaften zeigt, sondern auch dokumentiert, wie beschwerlich und mühsam die Reise damals war. Man reiste per Segelschiff in überfüllten und unbequemen Eisenbahnabteilen oder auf Eseln und Kamelen. Sie galt einem außerordentlich reichen Kulturraum mit sehr wechselvoller Geschichte. Die meiste Zeit über stand das südliche Nachbarland, auch das Land Kusch genannt, unter der Knute der Ägypter, erläutert Friederike Seyfried, Direktorin des Ägyptischen Museums.
Es war das Land, aus dem das Gold kam, war Transitland natürlich für viele Produkte, die auch aus dem Inneren Afrikas kamen. Also insofern war Nubien schon im Protektorat und natürlich vor allen Dingen im Interessensgebiet der Ägypter.
Ziel der Expedition waren die alten nubischen Festungsanlagen des Mittleren Reiches. Sie wurden akribisch vermessen und fotografiert, die Inschriften aufgenommen und überprüft. Doch die Teilnehmer interessierten sich auch für mittelalterliche Tempel, fatimidische Grabmale, Essen und Landschaften, die nubische Kultur und Sprache, wie man den Tagebuchauszügen des Ägyptologen Heinrich Schäfer entnehmen kann. Hörbar leider nur per QR-Code-Scan auf dem Smartphone oder per Audioguide. Beides wurde in einem Kooperationsprojekt von Schülerinnen und Schülern eines Berliner Oberstufenzentrums für Mediengestaltung erstellt.
Was auf der kleinen Insel, die nur etwa 180 Meter lang ist, an Tempeln untergebracht ist, ist erstaunlich. Aber gerade dieses malerische Durcheinander und die Unregelmäßigkeiten geben dem Ganzen seinen Reiz. Zu den alten Gebäuden kommen dann noch ein paar koptische Kirchen. Die Ziegelhäuser einer koptischen Stadt, in denen überall Steine aus den Tempeln verbaut sind. Ein Kloster, ein Stadttor und die stattliche Ufermauer, die die ganze Insel einschließt.
So notierte es Schäfer am 3. März 1900 in sein Tagebuch. Die Insel Philae hinter dem ersten Nilkatarakt bei Aswan, die er so begeistert beschreibt, gehörte zu den ersten Zielen, die die 5 Reisenden besichtigten. Heute ist auch sie im Stausee verschwunden. All das ein immenser kultureller Verlust, so Seyfried.
Es ist ja eben nicht nur Pharaonisches verloren gegangen. Es ist eben viel auch der fatimidischen Kultur, der nubischen Kultur verloren gegangen. Ja. Und darunter leiden nubische Stämme heute noch, die eben versetzt werden mussten, umgesiedelt. Die haben ihr Land nicht mehr. Das ist Heimatverlust. Ne? Das ist schon sehr hart.
Angesichts der großen Staudammprojekte in aller Welt, von Brasilien über China und Äthiopien, ist diese Ausstellung alter Reisefotografien auf einmal hochaktuell. Wenigstens in einer Sache hat Berlin vom Nasser-Staudamm profitiert. Als Dank für die deutsche Mithilfe bei der Umsetzung des Mandulis-Tempels von Kalabscha schenkte der ägyptische Staat dem Museum einen Torbau des Vorgängerbaus, das sogenannte Kalabscha-Tor.
Und das ja heute dauerhaft zu sehen, momentan in der Sammlung Schaff-Gerstenberg, also ist noch in Charlottenburg, und wird dann dereinst, wenn der vierte Flügel Pergamon stehen wird, realisiert wird, dann wird das Kalabscha-Tor auch dort zu sehen sein.
Zeugnisse der ganz frühen Reisefotografie bzw. Expedition Nubien um 1900. Zu sehen ist die Ausstellung in Berlin im Ägyptischen Museum bis zum 30. August. Und jetzt kommen wir zur Kulturpresseschau. Klaus Pokaski hat die Feuilletons von morgen gelesen mit ganz viel Corona.
Gegen das Coronavirus ist auch James Bond machtlos. Und das will was heißen. Der Start des neuen Kinofilms über den britischen Superagenten wird wegen der weltweit grassierenden Epidemie um mehrere Monate verschoben, teilt uns die Tageszeitung Die Welt mit. Wie die Produzenten über Twitter mithalten, soll keine Zeit zu sterben, statt wie geplant im April erst im November in die Kinos kommen. Wenn das so weitergeht, dann wird das Virus mit den 6 Buchstaben noch zum Thema des Jahres, auch der Feuilletons. Wie das Virus Hollywood durcheinanderwirbelt, erklärt uns da die Süddeutsche Zeitung. Wird ein Film der Größenordnung keine Zeit zu sterben verschoben, bringt das den ganzen Kinokalender durcheinander, weil den Kinos, die noch geöffnet sind, im April ein prestigeträchtiges Projekt fehlt, um Zuschauer anzulocken, schreibt David Steinitz, der uns Einblick in filmische Geschäftsstrategien vermittelt. Bei den meisten Blockbustern wird das Projekt vom Kinostart rückwärts geplant. Sprich, es wird ein Starttermin festgelegt, bevor überhaupt das Drehbuch geschrieben, geschweige denn der Film gedreht ist. Steht der Termin einmal fest, wird kaum noch daran gerüttelt. Es sei denn, Corona rüttelt. Das Virus wird zwar zu erheblichen ökonomischen Einbußen führen, aber nur vorübergehend, macht die Tageszeitung Taz ein wenig Mut. Sobald die Epidemie unter Kontrolle ist, wird sich die Wirtschaft schon deswegen erholen, weil es zu Nachholeffekten kommt, sagt Ulrike Herrmann voraus. Beispiel Tourismus. Panische Reisende stornieren zwar jetzt ihre Flüge, aber der Wunsch nach Erholung bleibt. Also werden sie neue Touren buchen, sobald sich das Virus verflüchtigt hat. Aber allerorten werden nicht nur Filmstarts, sondern auch Ausstellungen und Kulturveranstaltungen abgesagt. Allerorten? Nein, kleine, unbeugsame Kulturkämpfer halten durch und leisten dem Eindringling mit den 6 Buchstaben Widerstand. Die Königin der Kunstmessen gibt sich souverän, ruft uns die Neue Zürcher Zeitung zu. In Maastricht bewahrt man Ruhe und feiert die Kunst, berichtet Annegret Erhardt über die niederländische Kunstmesse European Fine Art Fair, die trotz Corona fortgeführt wird. Ein Comic-Festival in Leipzig trotz dem Virus, heißt es im Berliner Tagesspiegel, nachdem die Buchmesse dort abgesagt wurde, aber die gute Nachricht für resistente Comic-Fans. Das vom 13. bis 15. März geplante Independent-Festival The Millionaires Club findet statt. Und nun zeigt sich auch, was Eigeninitiative in solchen Zeiten bedeuten kann. Auch der Leipziger Comicladen Comic Combo plant ein kleines Alternativprogramm, schreibt Lars von Törne. Er bietet Zeichnerinnen und Zeichnern, die einen Tisch in den Messehallen hatten, stattdessen einen Auftritt bei sich an. Vergessen wir das Wesentliche nicht. Über die Hamsterkäufe von Toilettenpapier berichtet Gerrit Bartels im Tagesspiegel und legt die Deutschen auf seine ganz persönliche Psycho-Couch. Das Land möchte zurück auf das Entwicklungsniveau von 2-Jährigen, zurück in die anale Phase. Da würden wir doch lieber zur australischen Tageszeitung NT News greifen. Das Blatt erschien am Donnerstag mit Extraseiten angesichts der im Land herrschenden Angst vor einer Toilettenpapierknappheit, steht in der Süddeutschen. Die 8 eingelegten Sonderseiten sind mit dem australischen Kontinent bedruckt und lassen sich zu Toilettenpapier zurechtschneiden.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, wünsche Ihnen eine gute Nacht. Machen Sie es gut.